Deutschlandfunk. Musikjournal.
Willst du dein Herz mir schenken? So fang es heimlich an.
Margareta Elisabeth, Johanna Dorothea, Susanna Maria.
Moderne, junge Eltern auf der Suche nach einem wohlklingenden Namen für ihre Tochter könnten im Buch von Maria Hübner durchaus fündig werden.
Friedelena Margareta, Barbara Katharina, Anna Katharina, Johanna Christina, Carolina Beata.
33 Frauen der weit verzweigten Bach-Familie aus 3 Jahrhunderten hat Maria Hübner ausfindig gemacht, die es verdient haben, mit ihren Lebensläufen ausführlicher vorgestellt zu werden.
Ich beginne mit Bachs Mutter, Elisabeth, über seine Stiefmutter, die Schwester, seine Schwägerinnen, seine Schwiegertöchter und natürlich die Töchter, Enkelinnen bis hin zu Urenkelinnen.
Unmengen an Material hat die Autorin für ihr Buch ausgewertet, über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Ihr Anliegen?
Alles zusammenzutragen, was aus wissenschaftlich fundierter Literatur stammt. Auch noch einige eigene Forschungen sind dazugekommen. Das hält sich aber eher im Bereich der Zusatzinformationen, also nicht spektakuläre Neuerkenntnisse, die uns das Bild der Frauen völlig anders darstellen würden.
Der Band beginnt mit einer flüssig geschriebenen und auch für musikwissenschaftliche Laien gut lesbaren Einführung in das Thema. Es folgen dann die 33 Lebensbilder. Das umfangreichste ist, das liegt in der Natur der Menge an Wissen, Bachs zweiter Ehefrau und Mutter seiner meisten Kinder, Anna Magdalena, gewidmet. Wie bedeutend Anna Magdalena Bach war, das wird, betont Maria Hübner, an einer Notenhandschrift deutlich sichtbar. Für die Sonate für Violine und Basso Continuo in G-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1021, hat das Ehepaar gemeinsam das Aufführungsmaterial erstellt.
Anna Magdalena hat die Noten geschrieben und Bach hat die Bezifferung und die Überschrift hinzugefügt. Wir können uns diese Eheleute also gut vorstellen als ein gutes Team.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob Anna Magdalena, die ja vor ihrer Ehe mit Bach am Hof von Sachsen-Weißenfels als Sopranistin tätig war, auch selbst komponiert oder zumindest eigene Ideen zu Bachs Werken beigesteuert hat.
Das stellen wir uns natürlich gerne vor, aber darüber gibt es einfach keine Dokumente. Und ich persönlich denke auch, dass das weniger der Fall war.
Das Zeitalter des Barock war, was die Rechte von Frauen betraf, aus heutiger Sicht absolut rückständig. Ihre Situation durchaus vergleichbar mit den Lebensumständen heutiger Frauen in fundamentalistisch-islamischen Gesellschaften. Obwohl es, wie das Beispiel Anna Magdalena Bach zeigt, durchaus berufstätige Frauen gegeben hat, war das Dasein als Hausfrau und Mutter für sie die Norm.
Sie galten auch nicht als Rechtsperson. Amtliche Vorgänge regelten normalerweise die Männer. Und hatten Frauen dennoch mal behördliche Sachen zu klären, beispielsweise als Witwen, dann galt ihre Unterschrift nur zusammen mit der ihres Rechtsvertreters, ihres Kurators.
Das erklärt, warum wir nur sehr wenige eigenständige schriftliche Zeugnisse von weiblichen Mitgliedern der Bach-Familie haben. Und sollten einige tatsächlich doch komponiert haben, dann war es für sie unmöglich, ihre Werke zu veröffentlichen. Die Unsichtbarkeit der Frauen wird wiederum am Beispiel Anna Magdalena deutlich, denn wir kennen heute kein Porträt von ihr, obwohl es existieren könnte.
Die letzten Spuren davon tauchen 1790 auf im Nachlassverzeichnis von Karl Philipp Emanuel Bach. Und seitdem ist es ja vielleicht irgendwo im Depot einer Galerie oder im Privatbesitz als unbekanntes Frauenbildnis.
Anna Magdalena Bach könnte also durchaus in Zukunft noch identifiziert werden. Auch von Johann Sebastian Bachs Schwester Maria Salome, die mit einem Erfurter Kirschnermeister verheiratet war, haben wir kein Bildnis. Aber es gibt immerhin ein Stück Musik, das ein wenig über sie verrät. Im sogenannten Hochzeitsquotlibett, das bei geselligen Anlässen in der Bach-Familie gesungen wurde, wird sie erwähnt. Da heißt es:
Ei, was sieht die Salome so sauer um den Schnabel?
Darum, dass der Pferdeknecht sie kitzelt mit der Gabel.
Ei, wie sieht die Salome so sauer um den Schnabel?
Darum, weil der Pferdeknecht sie kitzelt mit der Gabel.
Solche Neckereien mit der Mistforke würden heutzutage womöglich zu einer Anzeige führen. Die Reaktion Maria Salomes darauf, meint Maria Hübner, verrät schon etwas über ihren Charakter.
Selbstbewusst, manchmal auch ein bisschen garstig, aber zumindest nicht immer ganz still und zurückhaltend. Und das ist doch auch schon mal eine sehr positive Aussage.
Selbstbewusst war auch Johanna Maria, die Ehefrau des zweitältesten Bach-Sohnes Karl Philipp Emanuel. Als Tochter eines wohlhabenden Weinhändlers hatte sie einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Wohl des Gatten und der Gäste im Haus. Nach Karl Philipp Emanuels Tod führte sie mit ihrem betriebswirtschaftlichen Know-how dessen Musikalienhandlung weiter und das mit großem Erfolg. Auch Cecilia, die Ehefrau des jüngsten Bachsohns Johann Christian, eine italienische Sopranistin übrigens, setzte sich als Witwe für das musikalische Erbe ihres Mannes ein. Zum Beispiel für die Oper Amadis de Gaulle, die er für Paris komponiert hatte.
Diese Oper ist aber sehr verstümmelt dort aufgeführt worden. Und nach Johann Christians Tod hat sie Wert darauf gelegt, dass diese Oper komplett in der Fassung, wie sie Johann Christian geschrieben hat, gedruckt wird.
Etliche Frauen der Bach-Familie sind entscheidend dafür verantwortlich, dass wichtige Werke ihrer Ehemänner die Zeitläufe überdauert haben. Das trifft natürlich auch auf die prominenteste Frau der Bach-Familie zu.
Anna Magdalena hat einen kompletten Kantatenjahrgang der Stadt Leipzig übergeben. Dadurch ist er hier noch in Leipzig so vollständig erhalten.
Frauen der Bach-Familie. Das Buch von Maria Hübner erschließt musikinteressierten Laien die vergessene Seite der größten Musikerdynastie aller Zeiten. Aber die Autorin möchte damit auch ihre Kolleginnen und Kollegen in der Musikwissenschaft anregen.
Es gibt gute Möglichkeit, weiter zu forschen.
Deutschlandfunk Musikjournal.